Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Historiker und Publizist René Schlott. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Hallo, schönen guten Tag.
Ziehen Sie sich manchmal zum Wachwerden einen Energy Drink rein, Herr Schlott?
Nein, tatsächlich nicht. Das muss der gute alte Kaffee bei mir bewerkstelligen.
Na, der tut wahrscheinlich auch seinen Dienst. Wenn Sie aber nach Polen reisen würden und doch Lust auf einen Energy Drink hätten und der Verkäufer Sie für unter 18 halten würde, dann müssten Sie jetzt auch für einen Energy Drink Ihren Ausweis vorzeigen, also nicht nur für Alkohol. Da dürfen diese Getränke nämlich jetzt nur noch an Volljährige abgegeben werden. Und der Grund ist das Koffein, das Taurin, die da drin sind, weil das Hirn von jüngeren Menschen kaputt macht und weil eben in Polen offenbar sehr viele junge Menschen sehr, sehr viele Energy Drinks trinken. Finden Sie das gut?
Das finde ich gut. Ich wusste das bislang nicht. Wir müssen das mal genau beobachten, wie das in Polen funktioniert. Manchmal hat ja so ein Verbot auch erst einen Reiz, eine Reizwirkung. Aber ich beobachte das hier in Deutschland auch, dass viele Jugendliche diese Getränke trinken, die ja nun wirklich null Gesundheitswert haben. Und deshalb bin ich da ganz d'accord.
Wir können jetzt hier auch ohne Energy Drink auf die Themen des Tages schauen, aber ich gebe zu, dass ich mir auch gerade noch einen Kaffee reingestellt habe. Ich musste aber nicht meinen Ausweis zeigen dafür. Ich nehme an, Sie auch nicht.
Nein, auch nicht. Nein.
Dann schön, dass Sie da sind und wie immer schauen wir hier auf die Themen dieses Tages. Der Historiker und Publizist René Schlott ist mein Gast hier heute, um auf die Themen des Tages zu schauen. Ja, und das hier ist ein Ausschnitt aus einem Video, das kursiert gerade online. Das zeigt eine Fähre, die von der Insel Hallig-Hooge kommt und am Festland anlegen will. Die Auffahrt zum Fährhafen, die ist von sehr vielen Lkw und Traktoren blockiert und wütende Landwirte versuchen, auf diese Fähre zu kommen. Die Polizei steht da und hindert sie daran und auf dieser Fähre befindet sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der kommt da gerade aus dem Urlaub. Die Landwirte demonstrieren dagegen den geplanten Abbau von Subventionen. Und ich bin an einem Tweet vom Soziologen Steffen Mau hängen geblieben, Herr Schlott. Herr Mau spricht davon, dass diese Art der Demonstration einer Demokratie unwürdig sei. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so, zumal ja man eins, glaube ich, ganz wichtig unterscheiden muss. Erstmal, natürlich gibt es Protestformen und das ist wichtig, dass das in der Demokratie auch vorkommt. Das ist auch durchs Grundgesetz geschützt. Aber Robert Habeck ist ja aus dem Urlaub zurückgekommen als Privatperson. Und man kann ihn als Politiker kritisieren für seine Entscheidung, für das er Verantwortung trägt. Das kann man tun. Man kann auf eine Demo gehen und kann ihn zum Beispiel auspfeifen und ihm nicht zuhören. Das kann man tun. Aber ihn als Privatperson, es war ja klar, dass er aus dem Urlaub zurückkommt, anzugreifen und niederzubrüllen, das finde ich nicht in Ordnung. Ich frage mich auch tatsächlich, wie eigentlich diese Information an die Bauern gekommen ist, dass er auf dieser Fähre ist, zu einer bestimmten Uhrzeit zurückkehrt aus dem Urlaub. Das finde ich auch der Sicherheitsaspekten nochmal fragwürdig. Aber es ist wichtig, glaube ich, zu unterscheiden. Es gibt demokratische Formen des Protestes, auch des Meinungsaustausches, die den Politiker Robert Habeck betreffen. Man hat Möglichkeiten, man kann ihn abwählen, man kann gegen ihn protestieren. Aber es ist zu unterscheiden von der Privatperson. Das finde ich ganz wichtig. Es gab ja wohl auch ein Gesprächsangebot von ihm an die Bäuerinnen und Bäuer. Und in der Demokratie ist es immer zuallererst wichtig, das Gespräch zu suchen. Das kann auch scharf geführt werden, das kann auch mit heftigen Argumenten geführt werden. Aber es muss auf Augenhöhe geschehen und es muss erstmal überhaupt die Gesprächsbereitschaft geben. Und das, was Sie eben vorgespielt hatten, das kannte ich noch nicht, das klang ja eher wie die Silvesternacht in Berlin-Neukölln. Also das ist schon auch beängstigend, zeigt aber, dass wir uns tatsächlich in einer hohen gesellschaftlichen Polarisierung befinden.
Jetzt hat der Deutsche Bauernverband diese Blockade sehr verurteilt und sich distanziert, um eben nicht Teil dieser, Sie haben es gesagt, Polarisierung zu werden. Da hieß es, dass es nicht geht, dass es eine Grenzüberschreitung ist und dass Gewalt und Nötigung bei den Aktionen nichts verloren hat. Ich frage mich trotzdem, warum dann diese sehr drastische Form des Protests gegen die Privatperson Robert Habeck gestern an dem Abend stattgefunden hat, weil die Bundesregierung gestern beim Thema Agrarsubventionen und auch Steuerbefreiung für Landwirts-Kfz eingelenkt hat. Also die Bundesregierung hat verkündet, dass die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte doch weitergehen soll und dass die Begünstigungen beim Agrardiesel nur schrittweise abgeschafft werden sollen. Das heißt, es gab ja schon ein Entgegenkommen und trotzdem dieser extrem große Unmut, der da über die Stränge schlägt.
Ja, zur Demokratie gehört natürlich auch der Kompromiss. Also man kann seine Forderungen meistens nie maximal durchsetzen, weil man eigentlich viele Interessen natürlich ausgleichen muss. Und das ist jetzt die Aufgabe der Ampelkoalition, 17 Milliarden Euro zu sparen im Haushalt, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann 2024. Da müssen viele gesellschaftliche Gruppen sozusagen ihren Beitrag leisten, das verstehe ich. Und das müssen auch die Bauern verstehen. Und deshalb wird es da wahrscheinlich nie möglich sein, die Maximalforderung, also nach einer kompletten Rücknahme dieser Sparziele gegenüber den Bauern zu kommen, das wird wahrscheinlich nicht durchzusetzen sein. Deshalb müssen wir nochmal die Kunst des Kompromisses auch loben. Und es gab gestern dieses Entgegenkommen der Bundesregierung, auch aufgrund der Proteste, die es schon im Dezember gab und vielleicht auch aufgrund der Ankündigung für die nächste Woche, da soll es ja auch weiter Proteste geben. Aber es ist, glaube ich, wichtig nochmal zu betonen, dass was wir hier demokratische Umgangsformen irgendwie beibehalten und tatsächlich den Kompromiss auch nochmal fördern. Was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass man nicht das große Potenzial erkannt hat, das Protestpotenzial, wenn man auch einen Blick auf die Nachbarländer zum Beispiel schaut. Ende Dezember gab es auch in Frankreich Proteste der Bauern, sogar Besetzung einer Außenstelle des Landwirtschaftsministeriums in Rennes. Es gab die Wahlergebnisse in Holland, wo eine bäuerliche Protestpartei sehr gut abgeschnitten hat. Es gibt Bauernproteste in Polen, wo gerade Grenzübergänge in die Ukraine von Bauern besetzt werden. Also mit Blick in die Nachbarländer hätte man auch erkennen können, auch die Beamten und auch die Entscheidungsträger und Träger hier in Berlin, dass da ein hohes Protestpotenzial ist und das vielleicht auch schon vorher abfangen können.
Nur frage ich mich, das wäre ja dann so eine Politik, die dann sagt, oh, da wird es Unmut geben, da lassen wir es dann mal lieber, dann schneiden wir vielleicht da was ab, wo es dann nicht so auffällt oder so. Also das wäre ja auch dann so eine Politik, die damit spielt, dass manche vielleicht nicht so aufmerksam sind. Also da würde ich dann kritisieren, dass es dann die politische Aufgabe ist, wenn man sich entscheidet, sowas zu machen, dann eben, wie Sie sagen, vorauszusehen, dass es Unmut gibt, aber das kommunikativ auch schon einzupreisen und sich hinzustellen und transparent zu erklären, warum das jetzt nötig ist, vielleicht auch für die ganze deutsche Gesellschaft und da wirklich politisch einfach besser zu kommunizieren.
Genau, aber das ist ja das alte Problem der Ampelkoalition, dass die politische Kommunikation, also kaum war der Kompromiss im Dezember gefunden, dann gab es die ersten Stimmen, die gesagt haben, naja, aber hier müssten wir nochmal nachlegen und hier, das ist aber ungerecht und so weiter. Also der Kompromiss war ja nie wirklich einer, hinter dem alle Koalitionspartner gestanden haben und das war, glaube ich, von Anfang an auch ein Signal, okay, hier ist jetzt auch der gesellschaftliche Interessenkampf wieder eröffnet. Okay, wer schafft es jetzt, seine Interessen da durchzusetzen? Aber insgesamt muss Politik natürlich im Auge behalten, dass sie die Gesellschaft zusammenhält. Gerade eine Gesellschaft, die so pessimistisch in die Zukunft schaut wie die deutsche Gesellschaft gerade. Und für einen Interessenausgleich sorgen. Das sollte schon nochmal auch kommuniziert werden. Und ich finde auch gut, dass der Bauernverband einmal sich distanziert hat und hat gesagt, das ist nicht die Art des Protestes, die wir unterstützen. Und dass auch Habeck sich dazu geäußert hat und da auch nicht wieder Öl ins Feuer gegossen hat.
Was ich mich frage, wenn wir weiter in die Zukunft schauen, ist, ob diese Stimmung, die mich schon beunruhigt, weil da ja Grundregeln des Zusammenlebens, des demokratischen Zusammenlebens gerade nicht mehr funktionieren oder zu funktionieren scheinen, das war jetzt erstmal dieser Vorfall, müssen wir gucken, wie es weitergeht, aber es beunruhigt mich schon, wenn ich schaue, vor was für einer riesigen Transformation wir stehen. Also das geht ja jetzt auch über die Haushaltskrise hinaus. Es geht ja nicht nur darum, dass die Politik entschieden hat oder dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass die Ampel da weniger ausgeben darf, sondern es geht ganz konkret auch um eine riesige Transformation hin zu einer klimaresistenteren Wirtschaft zum Beispiel. Und da wird es so sein, dass Verzicht stattfindet. Da wird es so sein, dass es verschiedenen Gruppen wehtut. Und ich frage mich, wenn ich das jetzt angucke, dieses Video, ob das eben ein Vorläufer von dem ist, was da noch kommt. Wenn ganz klar ist, Politik ist auch Politik, die Verzicht auf eine Art aufzwingen muss, wenn man es so zuspitzen möchte.
Ja, die Sorge teile ich und ich glaube, das ist sozusagen nur ein Ausblick darauf, dass es um die knappen Ressourcen, die es nicht nur in finanzieller Hinsicht gibt, sondern auch in anderer Hinsicht gibt, Verteilungskämpfe in dieser Gesellschaft geben wird, denen wir uns stellen müssen. Deshalb ist es wichtig, klar Signale zu setzen, das sind Protestformen, die nicht akzeptabel sind, um das gleich auch deutlich zu machen und auf Dialog zu setzen, auf das Gespräch zu setzen. Ich musste bei den Bildern an zwei Bücher denken, an zwei Bestseller aus dem vergangenen Jahr, einmal an Zwischenwelten von Julie C., wo es ja genau darum geht, dass ich, da gibt es eine Bäuerin in Brandenburg, die führt einen E-Mail-Wechsel mit einem Journalisten in Hamburg, dass sich eben auch in Deutschland so Parallelwelten bilden, ja, so verschiedene Echokammern. Und das ist eigentlich meine große Sorge, dass wir so in amerikanische Verhältnisse reinrutschen, wo die eine Echokammer der anderen gar nichts mehr zu sagen hat, wo es gar keine Gesprächsbasis mehr gibt, wo es auch gar nicht den Willen mehr gibt, miteinander zu sprechen, weil man sich in so unterschiedlichen Welten mit so unterschiedlichen Eigenlogiken bewegt. Also das ist wichtig, das im Auge zu behalten. Und ich musste an ein anderes Buch denken, ein Sachbuch, das sich 100.000-fach verkauft hat tatsächlich, Ewald Frie, Ein Hof und 11 Geschwister, wo dieser Historiker auch den unglaublichen Wandel beschreibt, den die Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 70 Jahren machen musste. Also das war ja ein tiefgreifender Wandel auf allen Ebenen. Stand da eine ganz neue Lebenswelt und das hat mir doch ein bisschen auch die Augen geöffnet dafür, wie existenziell das auch für einige Bäuerinnen und Bäuerinnen ist, diese Entscheidung, die vermeintlich ja nur Politik trifft.
Und ich frage Sie jetzt nach der Patentlösung, weil Sie haben gerade gesagt, Sie haben Sorge vor diesen Echokammern und dass kein Gesprächsraum mehr da ist. Wo kann man den denn finden?
Den hat ja die Politik. Es gibt ja Foren, wo man sich gemeinsam zum Beispiel an einen runden Tisch setzt, wo man alle Interessengruppen, die jetzt zum Beispiel die Landwirtschaft betreffen, da muss man ja wirklich in die Zukunft auch schauen. Landwirtschaft, das ist ja ein wichtiger Bestandteil, den die Bundesrepublik auch braucht, wo man zum Beispiel einen runden Tisch gemeinsam gründet, wo man eine konzertierte Aktion vielleicht anstößt, also wo man diese Interessengruppen an einen Tisch holt und versucht, einen Ausgleich zu finden. Das ist das Wesen der Politik, das ist das Wesen der Demokratie und das müssen wir auch hier im Auge behalten.
René Schlott ist Publizist und Historiker und er ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Und wir schauen auf die Werteunion bzw. auf den Chef der Werteunion. Die Werteunion, das nochmal kurz als kleine Erinnerung, das ist ja ein eingetragener Verein und die Mitglieder der Werteunion sagen, sie würden einen konservativen Markenkern der CDU-CSU vertreten. Die Werteunion trägt zwar das Union im Namen, ist aber in der Union gar nicht offiziell als zugehörig anerkannt. Das ist also quasi ein eigenständiger Verein. Der Chef der Werteunion ist Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzchef. Und der hat jetzt ziemlich laut angekündigt, dass er eine eigene Partei gründen will. Über Schritte dahin könnten die Mitglieder der Werteunion dann auf einer Mitgliederversammlung am 20. Januar in Erfurt entscheiden. Das hat Maaßen der dpa gesagt. Und diese Partei will er, wenn es geht, sogar Werteunion nennen. René Schlott, was halten Sie von einer neuen Partei rechts von der Union?
Also erstmal finde ich es immer gut, wenn neue Parteien gegründet werden, weil das natürlich zeigt, dass eine Demokratie lebendig ist. Und ich hatte ja gerade auch darauf hingewiesen, dass es in der Demokratie Formen gibt der Mitwirkung und dazu gehört eben tatsächlich eine Partei zu gründen oder einer beizutreten und aktiv zu sein. Was diese Parteigründung spezifisch angeht, da bin ich eher skeptisch tatsächlich, aus zwei Gründen. Einmal A, bewegt sich ja die CDU, CSU ohnehin weg vom Merkels Mittekurs sozusagen und sucht ihren konservativen Merkenkern wieder durch Merz und auch durch seine Äußerungen. Und B, gab es eigentlich in der bundesrepublikanischen Geschichte nur zwei wirklich erfolgreiche Parteigründungen, nämlich die Grünen und die AfD. Bei der AfD bleibt das noch ein bisschen abzuwarten, aber es sieht danach aus, als ob die sich auch langfristig etablieren können. Und wir hatten verschiedene Parteigründungen ja schon auch aus der AfD heraus. Bernd Lucke hat eine Partei gegründet, deren Namen ich schon vergessen habe. Ich glaube, liberal-konservative Partei. Frauke Petri als ehemalige Vorsitzende hat, glaube ich, die Blaue Partei gegründet. All die sind irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass Platz ist zwischen der AfD und CDU und auch genug Wählerpotenzial für so eine Partei, mal abgesehen davon, dass sie natürlich auch noch ein paar Hürden nehmen muss, bevor tatsächlich sie auf dem Wahlzettel steht.
Ja, wenn es nach Hans-Georg Maaßen geht, hat er ja sogar die Ambition, mit der Partei dann schon bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen, Brandenburg anzutreten. Dieses Jahr ist dann, glaube ich, auch nochmal eine andere Frage, ob das formal dann funktioniert, ob da dann eben alle Hürden schon genommen sind. Jetzt ist es aber ja schon interessant, dass auch neben der Werteunion, die sie künftig heißen könnte, ja das Bündnis Sarah Wagenknecht auch zur Partei wird, auch zur Europawahl schon antreten will. Ich finde schon, dass auch das ja Ausdruck einer Stimmung im Land sein kann, wo Menschen sich neue politische Heimaten wünschen und wo eben man schon das so sehen kann, dass das erstmal gar nicht unbedingt was Negatives ist, weil ich jetzt in den Schlagzeilen doch oft auch eher so ein Atem anhalten und oh, was macht Maaßen jetzt schon wieder sehe. Also, dass man es erstmal nüchtern betrachtet und sagt, okay, da ist jemand, der sagt, ich will eine neue politische Heimat geben. Und wie Sie sagen, wenn das dann nicht funktioniert, wie jetzt bei Frauke Petri und den Blauen, dann verschwindet es halt in der Versenkung und dann war es ein Versuch.
Genau, also ich meine, Ein Problem ist natürlich für die CDU erstmal gelöst. Es gibt ja einen Parteiausschluss, oder es gab ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen. Das wird sich dann damit erledigt und man ist ihn los als irrlichternden Rechtspopulisten. Das ist natürlich für die CDU ganz, ganz gut. Auf der anderen Seite zeigt es eigentlich nur diese Parteigründungswelle, wenn man das so will. Es gibt ja auch noch andere Ideen, gerade auch wie im Hinblick auf die Europawahl. Zwei Dinge, nämlich einmal A, dass die Volksparteien, die ehemaligen Volksparteien, muss man vielleicht ja sagen, CDU und SPD, nicht mehr dieses große Potenzial haben, viele verschiedene Gruppen zu integrieren. Und zum Zweiten, dass einfach die Zahl der Wechselwählerinnen und Wechselwähler steigt. Das haben wir ja auch in den letzten Wahlen beobachtet, dass es eben nicht mehr diese langfristige traditionelle Parteibindung gibt, die es im Osten sowieso nie gab, im Westen bröckelt sie gerade. Dass vielleicht dieses Angebot, das Mehrangebot an Parteien eben auch Ausdruck ist dieser Wechselwählerstimmung, die wir zuletzt auch beobachtet haben. Also das sind zwar vielleicht zwei langfristige Entwicklungen, in die man das einordnen kann, diese Parteigründung.
Und wenn Sie jetzt drauf gucken, dass Hans-Georg Maaßen sagt, er kann sich auch erstmal grundsätzlich mit allen Parteien eine Zusammenarbeit vorstellen, also auch mit der AfD, ist das dann eher was, was der AfD Stimmen klauen könnte oder was, was doch auch rechtsextreme Tendenzen stärker machen würde?
Das kann ich so nicht sagen. Mich wundert das nicht, dass er diese Aussage macht. Er hat ja auch schon die Nähe zur AfD gesucht. Von daher wundert mich das nicht. Ich würde eher sagen, dass es ihm nicht gelingen wird, die AfD-Wählerinnen und Wähler tatsächlich abzuziehen, weil die sind ja inzwischen überzeugt. Selbst wenn die Landesverfassungsschutzämter sagen, das sind gesichert rechtsextreme Partei, sind die Umfragewerte, gehen die nicht zurück, sondern gehen eher noch nach oben. Von daher kann ich mir kaum vorstellen, dass er da an diesem rechten Rand dann tatsächlich auch Stimmen abfischen kann, weil die Menschen sind überzeugt und wählen im Zweifel sozusagen die radikalere Variante.
Ich freue mich sehr, dass unsere Gäste so fleißig die Möglichkeit nutzen, Überraschungsgäste mit hier in unsere Mittagssendung zu bringen. Mein Gast heute ist der Historiker und Publizist René Schlott und er hat einen Überraschungsgast mit, der ist jetzt auch schon in der Leitung und hört schon mit. Und ich möchte aber erstmal noch von Ihnen wissen, Herr Schlott. Sie haben ja gerade immer schon viel über Literatur gesprochen. Ich weiß auch, dass Sie total der Bücherwurm sind, weil Sie eigentlich immer auch während der Musik noch Literaturempfehlungen raushauen, was ich sehr schätze. Und deswegen frage ich Sie erstmal, hat Ihr Gast was mit Literatur zu tun?
Nicht mit Literatur, aber er kann sehr gut schreiben. Und es geht heute um ein Sachbuch. Tatsächlich ist der Anlass ein Sachbuch.
Okay, also quasi doch im weitesten Sinne zumindest was mit Büchern zu tun.
Richtig.
Dann lag ich ja gar nicht so falsch. Dann bin ich jetzt sehr gespannt. Dann sage ich herzlich willkommen in die Leitung hier im Deutschlandfunk Kultur. Wer ist denn da?
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann heute als Überraschungsgast. Ich bin Jürgen Overhoff, Professor an der Universität Münster und mein Fach ist historische Bildungsforschung. Das heißt, ich erzähle meinen Studenten etwas über die Geschichte der Pädagogik, die Geschichte des Unterrichts, der Bildungssysteme, auch im internationalen Vergleich, aber eben bezogen auf die Geschichte. Und ja, es gibt ein Sachbuch in einer Reihe von Büchern, die ich mit dem Klett-Cotta Verlag in Stuttgart seit 2022 herausgebe, Stück für Stück. Das sind klassische Texte zur Bildungsgeschichte. Und das Buch, das vielleicht jetzt als nächstes wir besprechen können, muss ich jetzt ja noch nicht verraten. Das kann ja René Schlott zum Beispiel machen.
Stimmt, aber ich möchte erstmal noch von Ihnen wissen, weil Sie gesagt haben, Stichwort Bildungsgeschichte. Gab es in der Geschichte beim Thema Bildung, Bildungspolitik, Bildungssystem ein bisschen mehr zu lachen, als es heute gibt?
Ja, also ich glaube, es gab in allen Zeiten recht viel zu lachen und dann auch wieder nicht. Also so sehr, was den Humor angeht, sollten wir unsere Zeit von vorherigen Jahrhunderten auch nicht zu unterscheiden versuchen. Also, aber es gab früher viel zu lachen, auf alle Fälle. Und derjenige, um den es geht, dessen Texte ich herausgebe, war ein sehr amüsanter und humoriger Mann, auch wenn viele das vielleicht gar nicht von ihm erwarten.
Okay, jetzt haben Sie mich neugierig gemacht, Herr Schlott, Sie können gern einhaken. Warum haben Sie Herrn Professor Overhoff eingeladen und was hat es mit diesem lustigen Menschen, der Dinge herausgibt, zu tun?
Wir haben ja in literarischer Hinsicht und in philosophischer Hinsicht das Jahr 2024, das Jahr der drei großen K, nämlich Klopstock, Kafka und Kant. Und Jürgen Overhoff gibt demnächst ein Buch heraus, das die pädagogischen Schriften von Immanuel Kant vereinigt und das Anleitung zur Freiheit heißt. Und das fand ich sehr interessant, eben nicht nur im Hinblick auf das Kantjahr, sondern auch im Hinblick auf unsere Bildungskrise. Was kann uns Kant denn heute eigentlich sozusagen noch sagen? Vielleicht auch als guten Tipp, um Bildungskrisen auch zu lösen.
Mir kommt bekannt immer der ewige Frieden. Ich weiß nicht, ob das dann der Anlass ist, Herr Overhoff, oder ob man daraus was ableiten kann für die Bildungspolitik. Aber nehmen Sie uns gern mal mit. Was sagt Ihnen Kant zur Bildung heute und früher?
Ja, der ewige Frieden, das ist ein spätes Werk von ihm. Da geht es um den Entwurf einer Zukunft, in der die Weltgemeinschaft in Frieden leben kann. Was gäbe es Wichtiges für uns heute? Und er war Kosmopolit. Das heißt, das, was er in Königsberg gedacht und geäußert hat, hielt er für bedeutsam für die ganze Welt. Also das ist schon wichtig. Aber vielleicht fange ich an mit dem Lachen und dem Gelächter in der Universität. Kant war ein nicht nur nüchtern denkender, vielleicht auch disziplinierter Mann, sondern er war ein offensichtlich humoriger Dozent. Das geben alle Quellen und Augenzeugenberichte der damaligen Zeit unbedingt her. Er wollte die Hörer zum Selbstdenken animieren. Er hat gesagt, ich möchte keine Philosophie vermitteln, sondern ich möchte sie das Philosophieren lernen, also das eigenständige Nachdenken. Und ich glaube, übertragen selbst bis hin zur Grundschule in unsere heutige Zeit heißt es, dass Kinder und Jugendliche, dass ihnen zugemutet werden darf, selbst zu denken, kreativ zu sein, mit Sprache zu arbeiten. Und das heißt vielleicht auch, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, Kant hatte kein Smartphone, hat auch keine digitalen Medien in den Einsatz gebracht. Also dass Bücher, nochmal das Stichwort Bücher, auch in der Schule ihre Bedeutung haben. Der Bleistift und der Zettel Papier, auf dem man Gedanken entwickelt, auf dem Kinder Gedanken entwickeln, alles dieses sind wichtige Dinge für unsere Zeit immer noch.
Ja, vielleicht kann ich da einhaken. Tatsächlich hat man jetzt diese Einbahnstraße hin zur mehr Digitalisierung der Bildung zum Beispiel in Skandinavien schon wieder verlassen, hat gesagt, das ist doch wichtig, auch für die kognitive Wahrnehmung und die Auffassungsgabe der Kinder, auch mit Büchern zu arbeiten, mit gedrucktem Analogmaterial und die Smartphones und die iPads aus der Schule zu lassen, einfach damit die Lesekompetenz auch wieder steigt. Und wenn das vielleicht etwas ist, was wir im Kant ja wieder lernen und uns darauf zurückzubesinnen, das finde ich sehr gut.
Sie ja, das hat die schwedische, ja, wenn ich das kurz sagen darf, die schwedische Schulministerin Lotta Edholm eben genau vor wenigen Wochen praktisch als neue Philosophie ausgegeben. Das ist richtig und das ist bemerkenswert, finde ich schon. Das ist natürlich nicht alles, was sich über Kant sagen lässt. Vielleicht noch eins, Sportunterricht würde man vielleicht auch nicht mit ihm in Verbindung bringen. Er hat die Schulen ermuntert, unbedingt Kinder sich sportlich betätigen zu lassen. Das Schwimmen war sehr wichtig. Und auch da wieder das eigenständige Ausprobieren. Er hat gesagt, Kinder finden schon heraus, dass es einen Auftrieb gibt im Wasser, wenn man sie nur lässt, unter Aufsicht natürlich. Aber probiert es aus. Traut eurem Körper, euren Fähigkeiten, sinnlich auch wahrzunehmen, einiges zu. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir in seiner Pädagogik finden.
Vielen Dank. Und ich wollte gerade einhaken, weil mich Herr Schlott heute ein bisschen überrascht, weil ich Sie doch oft verbinde mit einem großen Plädoyer gegen Verbote. Jetzt haben Sie schon zum zweiten Mal hier bei den Energy Drinks, waren Sie schon dafür zu sagen, eher weg und jetzt beim Smartphone aus der Schule auch. Also haben Sie da Ihre Linie ein bisschen geändert?
Nein, aber niemand liebt ein widerspruchsfreies Leben. Von daher bekenne ich mich auch dazu, dass ich da nicht ideologisch bin oder irgendwie dogmatisch bin, sondern tatsächlich im Einzelfall entscheide. Und Bildung ist ein so wichtiges Gut und die Entwicklung der Zukunft unserer Jugendlichen und Kinder ist so wichtig, dass ich da durchaus auch für eine gewisse Lenkungswirkung bin. Wichtig ist aber, das hat ja Jürgen Overhoff auch betont mit Blick auf Kant, die Anleitung zur Freiheit, zum eigenständigen Denken, das auch immer anzustoßen.
Ja, und da ist, wenn ich das sagen darf, das ist ein ganz elementar wichtiger Punkt bei Kant, die Freiheit natürlich auch nicht von Korrektur und Zwang ist ein Wort, was er gebraucht, zu denken. Und er sagt, das größte Problem der Erziehung ist doch, wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange. Das ist eine seiner interessantesten Wendungen in seinen pädagogischen Schriften. Er will Kinder zur Freiheit erziehen, er will Freiheit ermöglichen, aber zwischendurch muss eine Korrektur vorgenommen werden dürfen. Es muss den Kindern Widerstand auch gezeigt werden oder den Jugendlichen. Und insofern, das trifft es ja genau. Freiheit ist nicht ohne Korrekturen zu denken.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank und ich mache hier nochmal meinen Zettel auf, den die Redaktion mir immer gibt, damit ich korrekt abmoderieren kann. Jürgen Overhoff, vielen Dank an Sie. Er ist Erziehungswissenschaftler mit dem Schwerpunkt historische Bildungsforschung und Professor an der Universität in Münster. Und sein neues Sachbuch ist erschienen. Er ist Herausgeber dieses Buchs von Immanuel Kant über Pädagogik, Anleitung zur Freiheit. Beziehungsweise ich sehe hier gerade, jetzt habe ich es vorab doch schon als erschienen betitelt. Hier steht korrekt, es erscheint voraussichtlich am 13.01. bei Klett-Cotta. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Overhoff, dass Sie hier in die Sendung gesprungen sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Sehr gern. Und vielen Dank natürlich auch an Sie, René Schlott, dass Sie Herrn Overhoff hier mitgebracht haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie gerade noch kurz teilhaben lassen an einer ganz kuriosen Gleichzeitigkeit, die gerade hier im Studio stattfindet. Wir haben jetzt hier gerade übers Lachen, auch über die Motivation, über das Schöne im Unterricht gesprochen. Und wir haben hier schon den Livestream laufen von der Trauerfeier von Wolfgang Schäuble. Da wird jetzt gerade in diesem Moment, wenn ich es richtig sehe, der Sarg aus der Kirche geschoben. Und genau das wird auch gleich unser Thema sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wolfgang Schäuble hatte in seinem langen politischen Leben sehr viele verschiedene Ämter inne. Er war Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender, Präsident des Deutschen Bundestages. Man könnte da noch ziemlich lang weitermachen bei dieser Liste. Und niemand war länger Bundestagsabgeordneter als er. Er ist ja am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben und jetzt gerade findet in Offenburg die Trauerfeier statt. Da ist jetzt gerade, wir haben den Livestream hier laufen im Studio mit meinem Gast René Schlott, schauen wir da jetzt schon eine Weile drauf, ist gerade der Sarg aus der Kirche getragen worden und wir können mal kurz live reinhören, was da gerade passiert. Genau, es spricht gerade niemand. Es gab einige sehr bewegende Trauerreden. Seine Tochter hat vorher in der Kirche davon berichtet, wie sie noch zusammen Weihnachten gefeiert haben, wie es Spätzle gab zu essen. Und jetzt wird hier gerade der Sarg auf ein Gestell gesetzt unter Musik. Sie hören das. Und danach wird sich jetzt gleich der Trauerzug auf den Weg machen zum Waldbachfriedhof der Stadt Offenburg. Und man sieht auch, dass vielleicht noch kurz zur Einordnung, seine Frau, die da daneben steht und natürlich auch hinter der Absperrung sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die gekommen sind, um ihm da eine letzte Ehre zu erweisen. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, René Schlott, dass da ein Stück deutsche Geschichte geht, ein Stück deutsche Politikgeschichte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Schäuble ja einen Glücksfall für die deutsche Geschichte genannt. Also kann man da, Sie haben jetzt gerade schon genickt, also kann man das schon so einordnen?
Ja, 51 Jahre war er Abgeordneter des Deutschen Bundestages, hat den Einigungsvertrag mit ausverhandelt, hat die entscheidende Rede gehalten für die Entscheidung pro Berlin als neue Bundeshauptstadt, als neue alte Bundeshauptstadt. Das sind ja nur ein paar Auszüge. Und er hat natürlich auch immer für seine Idee von Europa geworben. Ja, das darf ja heute auch nicht fehlen. Deshalb hat mich jetzt gerade erstaunt, dass auf dem Sarg keine Europaflagge ist, sondern eine bundesdeutsche Flagge, was natürlich auch legitim ist. Aber mich hätte auch nicht gewundert, wenn wir da die blaue Europaflagge mit den 12 Sternen gesehen hätten. Das hätte auch gut zu Schäuble gepasst. Der war nämlich ein sehr überzeugter Europäer, hat die Idee auch immer wieder mit eigenen Papieren vorangebracht.
Und ist eben auch als überzeugter Europäer, der er war, ja ganz eng verbunden auch mit der Euro-Krise, mit der Rettung des Euro. War aber auch in dem Zusammenhang, das muss man auch, denke ich, dazu fügen, nicht immer beliebt bei allen EU-Staaten, weil er zum Beispiel in Griechenland so extrem auf die Sparsamkeit gepocht hat, um eben seine Idee von Europa fortzuführen oder eben auch durchsetzen zu können. Und es ist eigentlich ganz passend, dass heute in Frankreich ein Gedenken stattfindet für einen anderen großen Europäer, Jacques Delors. Der war in Frankreich Minister und von 1985 bis 1995 Präsident der Europäischen Kommission. Und sein Name, das liest man in vielen Medienberichten heute auch nochmal, steht wie kein anderer für die Integration des Staatenbunds, also für ein engeres Zusammenwachsen der EU. Also zwei Europäer, die für die europäische Idee eingestanden sind, die kurz nacheinander jetzt verstorben sind, die es also nicht mehr gibt mit ihren Stimmen, auch für eine starke EU. Hat das Auswirkungen oder kommt da Nachwuchs?
Ich glaube, da kommt Nachwuchs, aber dennoch sollte man heute diesen Tag nutzen, um mal darauf zu blicken. Jacques Delors war ja vor allen Dingen derjenige, der den europäischen Binnenmarkt durchgesetzt hat. Also, dass wir offene Grenzen haben, nicht nur für Personen, sondern auch für Waren, für Dienstleistungen, für Finanzen. Das ist schon ein entscheidender Schritt gewesen, auch für das europäische Bewusstsein, dann später die Einführung des Euro. Das ist heute, was heute selbstverständlich ist, und es gibt Generationen, die sind nur mit dem Euro aufgewachsen, aber man muss vielleicht nochmal betonen, was das für eine Besonderheit auch ist. Und eben auch Schäubles Idee von Kerneuropa kann ja auch uns heute wieder dazu dienen, in einer immer größer werdenden Europäischen Union, wo viele Interessen auseinander dividiert werden und das Ganze schwierig ist, sich noch zu einigen, auch mit Blick darauf, dass man vielleicht demnächst auch neue EU-Mitglieder aufnimmt, nochmal zu überlegen, okay, vielleicht muss es in Europa der zwei Geschwindigkeiten geben, mit einem Kerneuropa, mit Staaten, die zu einer tieferen Integration bereit sind und mit den anderen Staaten, die sozusagen einen Wirtschaftsverbund bilden. Also beide Ideen sind ja mit den Staatsmännern heute nicht, werden heute nicht zu Grabe getragen, sondern leben weiter und sollten auch weiter in der Diskussion bleiben. Übrigens auch die Frage der europäischen Verfassung, die ja nach wie vor offen ist, wo beide sich auch stark gemacht haben, auch die kann durchaus wieder diskutiert werden und auch in Angriff genommen werden. Warum nicht? Also
jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, da kommt Nachwuchs. Ich habe mich vorhin mal hingesetzt und wirklich überlegt, okay, wer fällt mir gerade von jüngeren Europapolitikerinnen zum Beispiel ein, der oder die sich da auf den Weg macht, so eine prägende Stimme zu werden. Und ich habe selber Europawissenschaften studiert und es blutet mir gerade das Herz, so zu sagen, aber mir ist tatsächlich niemand eingefallen.
Na, es gibt ja auch sehr aktive Twitterer aus dem Europäischen Parlament. Also Grünen-Politiker fallen mir da gerade ein, die auch von der Parlamentsarbeit berichten. Und ich meine, Schäuble ist auch nicht als großer Staatsmann und Europäer geboren worden. Das machen natürlich auch die Umstände der Zeit und auch das politische Talent und das Geschick. Also von daher, da wäre ich nicht ganz so pessimistisch. Die haben wir vielleicht jetzt noch nicht im Blick, weil man noch nicht das Potenzial sieht. Aber da wird es Leute geben, die sich eben auch für die Europa-Idee einsetzen. Ich erinnere daran, es gibt ja auch eine eigene Partei mit Volt, wo die auch schon zum Teil auf kommunaler Ebene Erfolg hatte, wo sehr engagierte junge Menschen sind und sich für die Europa-Idee einsetzen. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir nochmal diese Europa-Idee auch wiederbeleben, die wir uns irgendwie so gewöhnt haben, die so mitläuft. Und auch das Europa-Bashing ist ja inzwischen ganz zur Mode geworden, dass man nochmal diese Idee des Friedens und des gemeinsamen Raumes belebt. Und ich glaube nicht, dass die Lösung unserer Probleme in einer Rückbesinnung auf die Nationalstaaten liegt.
Jetzt hatten Sie im Vorgespräch so einen spannenden Begriff geprägt. Sie müssen mir, glaube ich, nochmal helfen. Da ging es um den schon aber einen Generationentod von Ideen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Also, dass Sie diese zwei Staatsmänner wirklich doch auch als Ära und als Cut und als doch auch große Ideen, die da sterben, gesehen hat. Habe ich das richtig so interpretiert?
Naja, die Idee selber nicht, die lebt ja weiter, das hatte ich ja gerade gesagt, aber die zweite Generation der Europapolitiker ist sozusagen mit Schäuble und Delors gegangen. Also wir haben die erste Generation, die Gründungsgeneration mit den großen Staatsmännern Adenauer, Schumann, Di Gaspari aus Italien, die die Europäische Gemeinschaft gegründet haben. Und dann hatten wir Menschen wie Delors und Schäuble, die das Ganze mit Leben gefüllt haben, also mit politischem Leben gefüllt haben, mit ganz konkreten Ideen, wie zum Beispiel dem Binnenmarkt, dem Euro. Und diese Generation, die ist jetzt, glaube ich, gegangen. Diese zweite Generation von Europapolitikern und Politikern, die sehr konkret dann wurden und aus der Europäischen Gemeinschaft die Europäische Union ja auch gemacht haben.
René Schlott ist Historiker und Publizist und wir haben hier gerade live auf die Trauerfeier von Wolfgang Schäuble geschaut und sind dann zum europäischen Gedanken gekommen. Und ich finde, das war doch ein guter Bogen. Danke Ihnen. Und wenn Sie mal live dabei sein möchten bei uns in unserer Sendung, dann geht es am Samstag. Da hat mein Kollege Corbinian Frenzel den Frontsänger der Prinzen zu Gast, Sebastian Krumbiegel, und zwar live im Humboldt-Forum in Berlin. Und wenn Sie da sagen, oh, habe ich Zeit, bin ich vielleicht sogar in Berlin oder möchte mich in den Livestream reinschalten, dann finden Sie mehr Infos dazu unter deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. René Schlott ist Historiker und Publizist und er ist hier zu Gast, um auf die Themen des Tages zu schauen, in unserer Stunde Sendung oder in der guten halben Stunde Podcast. Jetzt sollte die israelische Regierung eigentlich in einer Sitzung heute über die Zukunft von Gaza diskutieren, aber bei dieser Sitzung kam es erstmal bei einem anderen Thema zu einem ziemlich lauten Streit, so heißt es, zwischen rechtsgerichteten Ministern und dem Generalstabschef Halevi. Die Minister hätten den General scharf angegriffen, heißt es, nachdem er gefordert hat, eine Kommission einzusetzen, die untersuchen soll, welche Fehler die Armee gemacht hat beim Überraschungsangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober. Und Benjamin Netanyahu, der Regierungschef, hat diese Sitzung jetzt erstmal verschoben. Trotzdem gibt es ja Pläne, wie Gaza möglicherweise in einer nächsten Phase, wie soll ich sagen, ja, bewirtschaftet klingt komisch, aber verwaltet werden soll. Und zwar vom Verteidigungsminister Yoav Gallant. Und Sie hatten ein Bedürfnis, Herr Schlott, da nochmal drauf zu schauen, weil Sie da interessante Gedanken zu hatten.
Ja, erstmal bin ich froh, dass es erstmal eine Perspektive gibt, dass die israelische Regierung sich über die militärische Lösung hinaus Gedanken macht, wie sieht ein Nachkriegs-Gaza aus. Das ist bestimmt mit Blick auch auf die Reise des US-Außenministers Blinken, der heute in der Region erwartet wird, geschehen. Galant hat dazu Vorschläge gemacht, die natürlich bei den rechtsgerichteten Koalitionspartnern Netanjahus auf Widerspruch stoßen, aber dennoch gibt es erstmal die Idee. Wichtig ist, glaube ich, wenn man diese Pläne betrachtet, dass zwei Dinge berücksichtigt werden müssen. Das ist ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, aber dafür ist Politik da. Nämlich einmal die Sicherheitsinteressen Israels zu berücksichtigen. Es gibt keinen Zweifel am Existenzrecht. Und zum Zweiten aber auch die palästinensische Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes zu berücksichtigen. Und mir schwebt eigentlich dafür eine internationale Lösung vor, dass man also vielleicht unter UN-Mandat tatsächlich dort eine Gruppe unter Beteiligung europäischer und arabischer Staaten bildet, um dieses Gebiet dann zu verwalten, natürlich zusammen mit den palästinensischen Behörden.
Klingt eigentlich ein bisschen nach der Westbank.
Nee, in der Westbank ist es ja nicht, okay. Internationalisiert. Da hat die palästinensische Autonomiebehörde zumindest in den sogenannten Zonen A und B das alleinige Sagen und versagt da ja eigentlich, muss man sagen. Also das ist ein sehr von Korruption zerfressener Apparat, der sich da gebildet hat. Von daher wäre es mir tatsächlich lieber, wenn es dort eine internationale Aufsicht gibt im Gaza, auch über die Verwendung der Gelder, der Hilfsgelder oder die Verwendung der Gelder, die für den Wiederaufbau geplant sind, dass die möglichst eben nicht in irgendwelchen dunklen Kanälen versickern. Und da wäre doch ein UN-Mandat vielleicht eine mögliche Lösung.
Jetzt hat der Verteidigungsminister das in einem Dokument, was er herausgegeben hat, erstmal als Vision für Phase 3 des Krieges bezeichnet. Also klingt jetzt erstmal nicht so wie etwas, das dann langfristig auch bestehen kann. Ich habe mich dann aber trotzdem gefragt, heißt dann eine Hinwendung zu so einer Lösung doch aber eine ziemlich klare Abkehr von einer möglichen Zwei-Staaten-Lösung?
Ja, im Moment ist die halt in weite Ferne gerückt durch den 7. Oktober. Ich bin sogar ein Verfechter der Einstaatenlösung. Also als Utopie sollte man auch darüber nachdenken, ob man nicht einen Staat Israel bildet, in dem alle Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt sind, unabhängig von ihrer Religion oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Aber die Zwei-Staaten-Lösung ist natürlich durch den 7. Oktober in weite Ferne gerückt. Aber ich glaube, die internationalen Partner Israels, vor allen Dingen die USA, werden weiter auf eine solche Lösung drängen.
Was sagen Sie denn zu dieser Meldung, dass diese Sitzung jetzt komplett torpediert wurde eigentlich? Ne? Also das zeigt ja, dass die Regierung eigentlich erstmal andere Baustellen lösen muss, nämlich die Vielstimmigkeit innerhalb, um dann möglicherweise auch sich hinwenden zu können zu so einer anderen Frage.
Ja, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass Netanjahu eben auch an seinem Amt bangt. Dann fragt er sich auch nach der Verantwortung von Netanjahu für den 7. Oktober. Und vielleicht war das auch seine Reißleine, die Sitzung erstmal zu unterbrechen, damit sich die Kritik nicht auf seine Person fokussiert.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank an den Historiker und Publizisten René Schlott. Er war mein Gast hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch, fürs Mitbringen eines Überraschungsgastes und für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.